Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der What's New Staffel. Lasst uns heute mal über User Experience sprechen. Sind wir ehrlich, die meisten unterschätzen das Thema, viel zu krass. Aber das Thema könnte nicht aktueller sein. Deswegen haben wir Felix van de Sand zu unserer heutigen Folge eingeladen. Felix ist Mitbegründer und Geschäftsführer der UX-Agentur Kobi und hat mit der UXI-Methode neue Standards für digitale Erlebnisse gesetzt. Wir sprechen über Personalisierung, KI und darüber, wie UX zum entscheidenden Faktor für Markenerfolg wird. Die Erwartungen der Nutzerinnen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und das natürlich vollkommen zu Recht. Wer heute digital unterwegs ist, will Inhalte und Funktionen, die einfach auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind. Doch mit hohen Erwartungen kommen natürlich auch die Herausforderungen. Wie schafft man die Erlebnisse, die nicht nur überzeugen, sondern auch langfristig begeistern? Das beantworten wir heute hier mit Felix. Viel Spaß in der Folge.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Hi Felix, schön, dass du bei uns im Newcom-Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich da zu sein.
Sehr gerne. Geht's dir gut? Erste Folge im Dezember, hast du die Black Week auch gut überlebt?
Habe ich gut überlebt, bin keinen Dark UX-Patterns zum Opfer gefallen, die es ja reichlich gibt jetzt auch in der Zeit, aber hab mich da zurückgehalten. Ich gucke immer schon ein paar Wochen vorher, was ich noch brauchen könnte. Oder und shoppe dann, aber keine Impulskäufe, ganz wichtig.
Sehr gut, konntest dich zügeln. Ja. Und jetzt geht's dann auf Weihnachten zu. Bist du ein Weihnachtsmensch, der da voll einsteigt, oder ist das für dich eher so ein Nebenthema?
Mal so. Dieses Jahr bin ich total im Weihnachtsfieber schon. Hab schon mit meiner Tochter im Auto die Weihnachtsplaylist hoch und runter gehört. Die ist auch natürlich voll Hype drauf. Die ist jetzt 9.
Okay, das zieht dann natürlich, da wirst du wahrscheinlich dann in das Weihnachtsfieber reingetrinkt, da hast du genau. Gar keine andere Wahl.
Und es ist die letzte Saison, wo sie vielleicht noch ans Christkind glaubt, die challenge das jetzt schon.
Okay, dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, ich werde auch diese Woche mal den ersten Weihnachtsmarkt besuchen und dann mal schauen, ob auch die Weihnachtsstimmung übergreift. Aber gut, ja. bevor wir reinstarten, gib doch du gerne nochmal von deiner Seite einfach eine kurze Vorstellung zu dir selbst, wer du bist und warum du heute bei uns im Newcom-Podcast sitzt.
Sehr gerne. Ich bin Geschäftsführer der Kobi GmbH. Wir sind eine Digitalagentur aus München. Wir machen End-to-End digitale Produkte und Services von Research über UX, UI-Design bis hin zu Frontend-Entwicklung auch. Macht das schon seit unglaublichen 12 Jahren jetzt und bin bei Kobi zuständig für alles, was ein CEO eben so macht, aber auch für die Themen Marketing und People und Culture und ich komme eigentlich aus der analogen Welt, ich habe mal Produktdesign studiert, könnte okay. Also theoretisch auch schöne Möbel gestalten, habe aber relativ schnell festgestellt, dass das formale Gestalten nicht zu meinen großen Talenten gehört, aber strategisch darüber nachdenken, darüber sprechen und schreiben, das ist mir immer relativ leicht gefallen. Und dementsprechend habe ich mich dann bei der Gründung auch um unseren Designansatz, unsere markengetriebene Designmethode gekümmert, die weiterentwickelt. Und das ist so mein letztes kreatives Feld, was ich noch beackern darf bei Kobi aktuell. Ansonsten geht es dann eher um die Business-Themen. Ja. Genau, nebenbei bin ich noch mit meinen zwei Co-Foundern von Kobi haben wir noch 2013 Kickbase gegründet, ist ein Fantasy-Fußballmanager für die Bundesliga. Und da bin ich nur noch passiv mit an Bord, sitze da im Board tatsächlich, aber kümmere mich hauptberuflich um die Agentur.
Sehr schön. Und heute werden wir ja ein bisschen genauer auf das Thema User Experience eingehen. Aber vielleicht vorweg einmal noch, du hast es ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass du eigentlich aus der analogen Welt kommst. Was war dann für dich die Motivation, wirklich auch in dieses Thema UX tiefer einzusteigen?
Ja, ich habe auch am Anfang meiner beruflichen Karriere habe ich auch im Analogen gearbeitet, aber schon von Anfang an in der Designstrategie. Das heißt, sichergestellt, dass Marke und Produktdesign in dem Fall Hand in Hand gehen. Ja, dass du, wenn du ein Unternehmen bist, was für Präzision und Qualität steht, dass das auch in der Designsprache zum Tragen kommt und dann nicht die Produkte von der Firma, die du eigentlich mit Qualität und Präzision assoziierst, dass die dann nicht irgendwie so bobbelig abgelutscht und weich aussehen, sondern dass das zusammenpasst. Und dann habe ich in der ersten Agentur ja meine drei Co-Founder kennengelernt. Und die waren alle schon im Digitalen unterwegs. Und in der Agentur hatte ich, wie gesagt, diesen markengetriebenen Ansatz eher aufs analoge Design angewendet. Und dann haben die drei Jungs und ich gesagt, so, das machen wir jetzt rein digital. Und sind 2012 mit dem Thema UX-Design, UX-UI-Design rausgegangen, wo noch niemand wusste, was ist eigentlich der Unterschied von UX-UI-Design. Da gab es damals noch eine Website, uxisnotui.com, die das erklärt hat. Und mit UX hast du noch niemanden in 2012 großartig begeistern und überzeugen können. Das war noch ein nischiges Thema. Aber da waren wir relativ früh dran und dementsprechend hat das jetzt auch ganz gut funktioniert. Und jetzt können wir auf 12 Jahre Erfahrung zurückblicken mit großen Kunden, großen Projekten. Und waren da früh dran und bin meinen Co-Foundern sehr dankbar, dass sie mich da an die Hand genommen haben und mich in die digitale Welt überführt. Also wenn ich heute zurückgucke, ganz am Anfang, ich habe Sales gemacht für Themen, also ich wusste erstmal noch nicht, was ein Wireframe ist damals, das musste ich mir alles erklären lassen, also ich habe mich da dann schon auch reinarbeiten und reinlesen müssen. Ja. Aber das ist ja auch schön, nur am Ende ist es alles Gestaltung, ob analog oder digital, und es geht darum, Dinge zu gestalten, die mit den Menschen gerne Zeit verbringen.
Ja, und 2012 ist ja wirklich dann schon sehr lange Zeit, wie du gesagt hast, da war das noch ein frühes Thema. Jetzt ist das ja ganz anders. Also jetzt ist ja nicht mehr ein nice to have, gute UX, sondern wirklich ein absoluter Erfolgsfaktor. Wie siehst du das? Also warum ist das deiner Meinung nach so? Und vor allem, was hat sich da hauptsächlich in den letzten Jahren getan?
Ja, ich glaube, das Bewusstsein hat sich verändert. Als wir angefangen haben, war Design im Digitalen noch ein bisschen so, ja, mach das mal, dass das schön aussieht. Ja, mach das mal bunt. Und vielleicht noch, ob der Button rot oder grün ist, hat noch was mit der Conversion zu tun. Aber damals hat noch niemand digitale Produkte eigentlich als ein Erlebnis betrachtet. Am Ende ist es ja ein Erlebnis auf einem Zeitstrahl. Ist ja kein singuläres Erlebnis, was nur ganz kurz passiert, sondern in der Regel verbringst du Zeit mit einem digitalen Produkt. Und heutzutage ist der Großteil der Touchpoints von einem Unternehmen mit den Menschen da draußen, die sie erreichen wollen und von denen sie sich wünschen, dass sie Zeit mit dem Unternehmen verbringen, mit den Touchpoints, ist digital. Ja. Wenn ich dich frage, wann warst du das letzte Mal in der Bankfiliale, dann wirst du mir erstmal sagen, ich habe eine Neobank und die haben keine Filialen, ja. Im Vergleich dazu, wie oft du dann die App aufmachst oder das Ganze auch über PayPal abwickelst. Es ist so, die Interaktionen, die du mit einem Unternehmen hast, sind digital und in der Regel über Touchpoints, die du gestalten musst. Und das ist inzwischen etwas, was die meisten da draußen verstanden haben. Es gibt genug Studien bezüglich des Mehrwertes von Design, dass du, wenn du eine gute Customer Experience bietest, und davon ist User Experience ein essentieller Bestandteil, dass du erfolgreicher bist am Markt, dass du eine bessere Performance hast, deine Aktie, also einen höheren Unternehmenswert als Unternehmen, die Customer Experience nicht gut machen. Das ist alles inzwischen angekommen und deswegen rennen wir offene Türen ein, wenn wir sagen, schau mal, wir bauen euch alle Touchpoints im Digitalen so, dass das richtige Erlebnis ist, dass die Menschen sagen, das war time well spent, ja, damit habe ich gerade, mit diesem Touchpoint habe ich gerne meine Zeit verbracht, und wir gehen dann auch noch sicher, dass sich die Interaktion so anfühlt oder im Prinzip das Versprechen einlöst, was ein Unternehmen über Branding und Marketing in den Markt ruft. Ja, das ist mein Lieblingsbeispiel immer BMW, wenn du sagst, ich bin Dynamik und Freude am Fahren, dann sollten sich deine Touchpoints auch, die Interaktion sollte sich dynamisch und freudig, energetisch anfühlen, ja, und nicht im schlimmsten Fall nach Sicherheit, das wäre Volvo, oder nach Souveränität, das wäre Mercedes-Benz. Und die Menschen da draußen haben die Wahl, die können jederzeit wechseln vom einen Anbieter zum nächsten. Jetzt beim Autokauf nicht unbedingt, aber an anderen Touchpoints, deswegen musst du sicher gehen, dass die Menschen sagen, dieses Erlebnis, was ich hier gerade hatte in der App, das hat sich genau richtig angefühlt. Das war gut. Und wenn es richtig gut war, dann rede ich vielleicht auch noch drüber und empfehle das anderen. Also UX aus meiner Sicht ist heute Make or Break, wenn es darum geht, Kundenbeziehungen aufzubauen und zu halten.
Ja, du hast es gerade auch schon gesagt. Da spielt natürlich auch diese Konkurrenzsituation eine Rolle, dass man sich natürlich auch differenzieren muss, abheben muss. Ihr seht das natürlich mit eurer Agentur am meisten, wie dann auch die Anfragen, die Projekte reinkommen. Das heißt, das haben mittlerweile die meisten verstanden, auch da einen Fokus darauf zu legen, oder?
Absolut. Und es ist auch so, das ist eine gute UX-Qualität ist auch nicht mehr Begeisterungsfaktor. Also wenn du es richtig gut machst, kann es Begeisterungsfaktor sein, aber dass ein digitales Produkt einwandfrei funktioniert und ich damit das machen kann als User, was ich möchte, ist Hygienefaktor geworden. Ja, es gibt Studien, die sagen, über die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer fühlen sich einfach nicht respektiert, wenn digitale Dienste schlecht funktionieren.
Ja.
Ja, und das ist ja auch klar. Also da greift man sich an den Kopf, wenn Unternehmen das heutzutage immer noch nicht schaffen, ein gut funktionierendes Produkt den Nutzenden an die Hand zu geben. Ja. Und die Ansprüche werden immer höher. Die werden gesetzt von Uber, die werden gesetzt von Apple, die werden gesetzt von Google. Die setzen die Benchmark und daran muss ich mich orientieren als Unternehmen im B2C, aber genauso inzwischen im B2B. Wenn ich eine Maschine bediene in einer Werkshalle, dann sind die mentalen Modelle, die ich im Kopf habe als User, die kommen aus dem B2C. Ja. Und damit muss ich einfach arbeiten. Und je besser ich das mache, umso erfolgreicher kann ich dann auch als Unternehmen sein.
Ja, also ich glaube, gerade Apple ist da natürlich über Jahre hinweg das Paradebeispiel. Immer noch, also auch beeindruckend. Ich meine, gefühlt jeder hat ein iPhone und mittlerweile auch die anderen Apple-Produkte, weil natürlich dann auch über die verschiedenen Geräte hinweg das einfach perfektioniert ist. Also das muss man einfach sagen. Aber du hast gerade auch schon etwas angeschnitten. Diese Differenzierung ist einfach eine Notwendigkeit mittlerweile auch. Und da natürlich da einhergehend ist das Thema Personalisierung super wichtig. Riesenthema. Erstmal vielleicht, um in das Thema ein bisschen reinzustarten, was macht es für dich so wichtig, das Thema Personalisierung?
Also Personalisierung ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir uns sehr genau angucken und auch gucken, was ist dann eine gute Balance. Am Ende, jedes digitale Produkt ist ja für dich ein Helferlein. Ja, ob ich meine Meditations-App habe, ob ich meine Mobilitäts-App habe, es geht darum, dass mein Alltag verbessert, erleichtert wird. Und ich stelle mir das immer vor wie so einen persönlichen Concierge, der mir meine Reise bucht, der mir sagt, wann ich am besten meditiere, weil es gerade zu meinem Schlafzyklus passt, wie auch immer, ja, oder weil ich gerade besonders achtsam bin. Es geht immer darum, die Bedürfnisse der Person, die gerade diesen digitalen Service oder das Produkt benutzt, zu verstehen und dementsprechend ein Angebot zu machen. Natürlich, je besser ich die nutzende Person verstehe, umso maßgeschneiderter kann dieses Angebot sein. Ja? Und je maßgeschneiderter das ist, umso besser fühlt sich das für mich an. Umso mehr habe ich das Gefühl, da habe ich gerade meine Zeit gut investiert, da wurde mir gut geholfen, da habe ich gerade, das hat gerade ein Freude in mein Leben gebracht, das hat gerade Dynamik in mein Leben gebracht, das hat gerade Ruhe in mein Leben gebracht. Und je personalisierter ich das machen kann, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt oder Service, den ich biete, der einen hohen Personalisierungsgrad hat, langfristig und nachhaltig genutzt wird.
Ja, hast du da eventuell ein konkretes Beispiel, dass man einfach mal wirklich das erleben kann, was Personal oder wie Personalisierung heute erfolgreich umgesetzt wird?
Ja, wir sind ja da gerade erst am Anfang. Es ist natürlich ein Abwägen zwischen, welche Daten gebe ich her. Ja? Je mehr Daten ich von mir zur Verfügung stelle, umso personalisierter kann das sein. Und deswegen sind wir da gerade noch in einer Phase, wo die Personalisierung noch eher rudimentär ist. Mhm. Ja. Starbucks macht das sehr gut. Die haben ein Loyalty-Programm und die haben, ich habe es vor kurzem gelesen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 200.000 oder es sind, glaube ich, sogar 400.000 Segmente, in die ihre Kunden unterteilen.
Wow, okay.
Und die sammeln von allen Kunden natürlich massiv Daten und die geben dann zum Beispiel personalisierte Rewards raus an dich. Ja, die wissen zum Beispiel, du kommst jeden Morgen um 8.30 Uhr in die Filiale, um deinen Kaffee zu kaufen und dann kriegst du proaktiv beim 10. Kaffee, kriegst du deinen Keks oder ein Sandwich dazu und weil du jedes Mal in der Halloween-Saison, weil du den Pumpkin-Spice-Latte so gerne magst, kriegst du proaktiv personalisiert vorgeschlagen, willst du nicht heute, ist heute im Angebot, whatever, du kriegst heute einen on top. Also zu gucken, was sind die Verhaltensmuster und Bedürfnisse meiner User und dann darauf zugeschnitten Rewards, kleine extra Dinge oder das Gefühl geben, da hat wieder jemand aufgepasst und kennt meine Bedürfnisse und holt mich ab.
Ja.
Genau, das ist ein kleines Beispiel. Also Starbucks ist, was das angeht, schon sehr, sehr weit vorne. Und das ist ein kleines Beispiel. Aber wir sind natürlich jetzt in einer Zeit, wo das immer wichtiger wird und wir auch Daten noch schneller verarbeiten können, wird es natürlich super spannend zu sehen, wer positioniert sich da vorne und wer schnürt das beste personalisierte Paket für seine Nutzenden.
Ja, welche Gefahren siehst du eventuell auch in der Entwicklung? Also jetzt vielleicht Datenschutz mal ausgeklammert, da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Eine eigene Folge zu machen.
Genau.
Es gibt den sogenannten Creepy-Effekt. Ja, ich will natürlich auch nicht, dass ich bei Starbucks reinlaufe und dann da in meiner App erscheinen, hey, du hast doch die letzten 3 Tage Knoblauch gegessen, sollen wir dir noch ein Kaugummi dazulegen? Das ist ein Grad an Wissen über mich, was ich dann creepy fände. Ja, also man muss, glaube ich, aufpassen, dass das alles im richtigen Maß ist und die Nutzenden nicht das Gefühl haben, sie werden ausspioniert. Ja, also und es ist ganz wichtig, dass die Nutzenden das Gefühl haben und Transparenz haben, welche Daten habe ich zur Verfügung gestellt, welche Daten wurden ausgenutzt und welche Daten haben dann dafür gesorgt, dass ich hier ein personalisiertes Erlebnis habe. Das muss 100% transparent sein. Und das darf niemals diesen Creepy-Effekt haben, von wegen, boah, haben die mich jetzt irgendwie, hat mir doch hier Alexa wieder zu oft zugehört oder Siri. Wie wenn ich gestern noch darüber gesprochen habe, wir schaffen uns einen Hund an und heute kommen die Hundefutteranzeigen auf Instagram. Also diese Effekte, glaube ich, gilt es zu vermeiden und dann auch nicht übervorteilend zu sein, ja, das zu übertreiben. Es ist ganz wichtig zu verstehen, was ist gerade der Kontext und was könnten gerade die Bedürfnisse sein, aber dann auch nicht so Helikopter-Mom-mäßig die ganze Zeit, hier brauchst nicht das, brauchst noch das, kann ich dir noch da behilflich sein. Also dann ein gutes Maß zu finden.
Ja, absolut. Ich glaube, jeder kennt das Beispiel, wenn es dann zu viel ist, dann man muss die Balance finden, wenn es dann zu viel ist, dann hast du natürlich den negativen Effekt, dass dann jetzt auf gar keinen Fall Reaktion eintritt und dann verliert man natürlich auch tendenziell den Kunden. Aber wenn wir noch ein bisschen genauer ins Detail gehen, du hast gerade gesagt, das Thema Personalisierung steht quasi noch am Anfang, da ist noch more to come. Was genau, denkst du, können User im Endeffekt in den nächsten Monaten im Thema Personalisierung erwarten? Was wird sich ändern? Was wird in dem Fall noch wichtiger werden?
Ein spannendes Thema ist, finde ich, im Commerce. Wir haben ja jetzt bei von Perplexity diesen AI-powered Shopping Assistant gesehen. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ja, du gehst da rein bei Perplexity und sagst, ich möchte meiner Tochter gerne ein neues Hochbett bauen. Ja, und das ist den einzigen Prompt, den du reingibst und dann sucht dir dieser Shopping Assistant übers ganze Web entsprechend eine Bauanleitung, wo du welches Material bekommst. Sagt dir, wie du es machen musst. Also es ist wirklich, als würdest du jetzt in den Baumarkt laufen und der Kollege von Hornbach, Obi oder whatever, setzt sich mit dir hin, macht den Plan, gibt dir die Bauanleitung mit nach Hause, sucht dir alles zusammen und fährt es dir auch noch nach Hause. Das ist ein spannendes Beispiel, glaube ich, wo einfach eine ganze Industrie verändert wird, weil natürlich ownt dann, also wer ownt dann welchen Teil der Purchase-Strecke sozusagen, da verschiebt sich gerade einiges. Aber ich glaube, in die Richtung wird es gehen. In welche Richtung es auch gehen wird, meiner Meinung nach, ich finde es immer ganz spannend aus der Psychologie, es gibt ja in der Psychologie Trade und State, also Trade sind so ein bisschen dein wie du grundsätzlich aufgebaut bist vom Gemüt her, was dir wichtig ist, bist du jemand, der davon lebt, Autorität auszuleben oder bist du jemand, der Verbindung auslebt oder brauchst du besonders viel aufregende Erlebnisse in deinem Leben, ja? Und dann gibt's aber auch den State. Das ist immer das schöne Beispiel, der erfolgreiche Geschäftsmann war bis 19 Uhr im Büro, hat sehr erfolgreiche Meetings geleitet, hat also sein Bedürfnis nach Autorität voll erfüllt. In dem Moment, wo er dann aber ins Auto steigt, ist die Waage im Minus, was sein Bedürfnis auch nach Verbindung angeht. Und deswegen ruft er erstmal zu Hause an, checkt bei seiner Frau ein, wie geht's der Kleinen, um sein Bedürfnis nach Balance zu erfüllen. Ganz spannend auch, das wird im Marketing schon genutzt, schon ewig, wenn du in der U-Bahn schaust, wenn die Menschen pendeln, dann sind sie in der Regel so, zwar mit vielen Menschen unterwegs, aber sozial isoliert. Ja, die alle sind alleine unterwegs in der U-Bahn. Deswegen sind in den U-Bahnhöfen, siehst du ganz viel Werbung zum Thema Verbindung, aufgehoben sein und so weiter. Und wenn ich das schaffe, als Anbieter zu verstehen, was hat der eine oder die eine Nutzerin für ein Trade, also was ist der grundsätzlich wichtig? Das ist ein Mensch, der sehr viel, sagen wir mal, Harmonie, Verbindung, Familie. Dann kann ich entsprechend Angebote auf diese Person zuschneidern. Aber auch zu wissen, ist vielleicht gerade ein Zeitpunkt, wo diese Person einen kleinen Erlebniskick braucht, ja? Weil sie gerade ein ganzes Wochenende auf der Couch gelegen hat und sich total gelangweilt fühlt und der Ruhepuls war immer bei 30. Und die Person hat lange nichts erlebt, deswegen, und wenn ich das verstehe und weiß, dass ich zum richtigen Zeitpunkt, das ist natürlich auch im Commerce total spannend, also kontextbasiert, zum richtigen Zeitpunkt und dann auch in der richtigen Modalität, also über Sprache oder über ein visuelles Interface, wenn ich das verstehe, das ist natürlich sehr komplex, und dann im richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot mache, dann glaube ich, kann ich da den Kampf um die Aufmerksamkeit gewinnen in Zukunft.
Super, super spannende Entwicklung. Das Thema KI können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Das ist ja ein allgemeiner Trend, der in vielen Bereichen nächstes Jahr kommen wird. Was natürlich auch ein Thema ist. Ich weiß, viele können es nicht mehr hören, aber wir müssen ganz kurz darüber sprechen, ist das Thema Datenschutz. Datenschutz und natürlich auch Transparenz, weil das einfach sehr relevant für Marken ist. Wie siehst du das Thema? Also wie können Marken sicherstellen, dass ihre UX personalisiert ist, ohne dabei in dem Sinn, dass das Datenschutzthema zu verletzen oder auch das Vertrauen der User im Endeffekt zu gefährden?
Ja, also ich glaube, Datenschutz ist wichtig, wird immer wichtiger, kann auch ein USP werden. Ich meine, Apple sagt nicht umsonst, bei uns sind alle deine Daten sicher, lass alles bei uns. Ja. Was wichtig sein wird, ist, ich habe es eben schon mal gesagt, ist Transparenz. Die Anbieter sollten offen damit umgehen, welche Daten sie nutzen, zu welchem Zweck. Ja, das ist natürlich nicht immer also eine komplette Offenheit ist dann vielleicht auch nicht immer zielführend, weil natürlich brauche ich manche Daten, um gewisse Profile herzustellen, von denen der Nutzer vielleicht nichts wissen sollte. Aber wichtig ist, dass ich das Verständnis schaffe, aus diesem Grund würden wir gerne deine Daten nutzen und den Benefit und Mehrwert können wir dir damit geben. Ja? Und dass ich das Opt-in-Optionen, dass ich da individuelle Einstellungen habe, wo ich ganz klar sagen kann, das will ich hergeben, das nicht. Ich will nicht, dass Starbucks weiß, dass ich die letzten 3 Tage Knoblauch gegessen habe, weil halt ich in meiner Rezepte-App drei Rezepte mit viel Knoblauch gekocht habe in letzter Zeit. Vielleicht will ich das aber auch, ja, weil dann meine App weiß, ich habe ja morgen ein super wichtiges Shareholder-Meeting in Person. Ich habe die letzten 3 Tage Knoblauch gegessen. Da sollte ich vielleicht was damit machen. Ja, wär ein netter Hinweis. Aber natürlich muss ich dafür viele Daten zur Verfügung stellen. Und da ist es wichtig, dass die Nutzer dann das Gefühl haben, ich sitze am Hebel. Ja, ich kann das selber beeinflussen, welche Daten ich hergebe, welche nicht. Ich bin mir des Mehrwertes bewusst. Ja, und da geht es viel um Kommunikation, Transparenz und das Ganze auch wirklich verständlich darstellen. Ja, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist ein fairer Deal.
Ja, das heißt, du sagst am Ende jetzt, wenn ich gerade mal als Tipp auch für kleinere Brands oder Brands, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen, lieber etwas, also transparent, lieber etwas zu viel kommunizieren und zu sehr aufzeigen, als versuchen, Themen eventuell zu verstecken und vor den Usern ein bisschen fernzuhalten. Genau.
Ist nicht einfach, das dann wirklich auch verständlich darzustellen, aber wenn die User einmal das Gefühl haben, ich wurde hier hintergangen, sind die weg, die kriegst du nicht wieder. Also es wird dann sehr, sehr teuer, die zurückzubekommen und die wieder zu überzeugen. Von daher würde ich eher ein bisschen zu transparent zu sein, als Dinge zu verstecken tatsächlich.
Ja, ich auch aus eigener Erfahrung, man kennt das ja selbst, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Zielgruppe auch an, wer sitzt davor und schaut sich das an, aber dann ist man natürlich auch, wenn das sehr offen kommuniziert ist, ist man auch einfach gewillter, im Endeffekt zuzustimmen und auch in dem Sinn seine Daten zur Verarbeitung abzugeben, als wenn man eben das Gefühl hat, da wird nicht klar kommuniziert, was damit gemacht wird.
Absolut.
Dann natürlich ein sehr großes Thema. Würde ich gerne als nächstes mit dir ein bisschen einsteigen, das Thema KI. Du hast es gerade auch schon angeschnitten, ist ein super wichtiges Thema, was in den nächsten Jahren oder vor allem auch jetzt im 2025 groß werden wird. Wie glaubst du, beeinflusst KI die Gestaltung von der UX in der nächsten Zeit?
Ich glaube massiv. Ich würde nochmal unterscheiden zwischen UX und UI. Wir sehen ja schon, in der Softwareentwicklung ist KI schon ein Faktor, der das Shipping oder die Effizienz von Softwareentwicklung massiv positiv beeinflusst hat. Es gibt ganz viele No-Code, Low-Code, Startups, Anbieter gerade, wo du eigentlich theoretisch irgendwann mal brauchst du noch einen Experten, der draufschaut, ob das alles Sinn macht, aber so eine Marketing-Landing-Page, da brauchst du in Zukunft keine Agentur mehr für. Ja, das kannst du wahrscheinlich, kommt da in 3 Wochen ein Figma-Plugin, was dir das Ganze alleine rauslässt, oder aber auch wenn du dir ein bisschen in der Startup-Szene rumguckst, gibt es ja jetzt einige Companies, die sagen, da brauchst du kein Team von 15 Designern mehr. Ja. Das machen wir dir so. Also gerade UI, das visuelle, da wird sicherlich mit Hilfe von KI als kreativer Partner einiges passieren. Das wird schneller gehen. Ich meine, das Thema Designsystem und Design Operations werden wir heute nicht vertiefen. Aber am Ende, wenn du ein gutes Designsystem hast, ist es dann auch nicht mehr so aufwendig, dann eine neue Landingpage zu bauen oder mal einen neuen App-Screen. Auf Basis der entsprechenden Assets, die da sind, stöpselst du ja nur noch mit dem Baukasten eigentlich die neuen Screens etc. zusammen. Was das Thema UX-Design angeht, das ist ja nochmal wesentlich komplexer. Ja, da musst du eigentlich vorher UX-Research machen. Du musst genau verstehen, und das wird ja mit Personalisierung, wie wir gerade besprochen haben, wird das Ganze ja nochmal komplexer. Du musst ja wirklich verstehen, was deine User antreibt, warum die zu dir kommen sollen, warum die bei dir bleiben sollen, wann du sie auf welche Art und Weise, mit welcher Nachricht, mit welchem Service zum richtigen Zeitpunkt ansprichst. Und da gibt es inzwischen schon auch reine KI-Personas. Du kannst Fokusgruppen machen, wo sich nur KIs miteinander unterhalten. Aber so schnell wird es nicht gehen, dass dann, wir haben zum Beispiel ein komplexes Data Lake-Portal gebaut für BMW. Da sind so viele Variablen im Spiel, dass da wirklich noch, glaube ich, noch längere Zeit UX-Experten mit drauf gucken müssen. Also KI wird da auch hier immer wieder unterstützen, aber das wird noch nicht, wir sind noch, glaube ich, ein bisschen davon entfernt, dass KI-basiert automatisiert eine ganze App rausgelassen wird. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. KI macht das alles effizienter und schneller, aber so ganz wird es nicht erstmal nicht übernehmen, weil die User wirklich zu verstehen und da es braucht sehr, sehr viel Kreativität, um zu konzeptionieren, wann du die richtig an die Hand nimmst, zu welcher Zeit. Das wird noch ein bisschen dauern, da brauchst du schon noch das menschliche Gehirn und ganz viel Empathie.
Ja.
Ja. Und da ist die KI mit der Empathie ja gerade noch, versucht sie gerade noch zu lernen.
Ist aber auch ein Thema, das gerade etwas aufkommt, auch so dieses Thema emotionsgesteuertes Design etc., wo KI versucht wirklich auch aufzuholen und im Endeffekt diese Themen dann auch zu übernehmen.
Also in der Supporterrolle auf jeden Fall, aber die Bastion UX wird als letztes fallen. Ja? Also die Softwareentwicklung fällt gerade, dann wird auch UI-Design langsam fallen. Aber UX wird am längsten stehen, glaube ich.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, das sind dann auch für dich die Punkte, wo du sagst, gerade in der nahen Zukunft, in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr, das sind die Bereiche, wo die KI einfach erstmal noch an ihre Grenzen stößt. Und was Brands dann auch beachten müssen, dass es in den Bereichen gerade UX doch einfach noch die menschlichen ExpertInnen braucht, die das im Endeffekt dann steuern.
Wenn du es richtig gut machen willst, ja, und wenn du wirklich maßgeschneiderte Erlebnisse, digitale Erlebnisse bauen willst, wirst du noch eine Weile Menschen brauchen, die das machen.
Wie konkret nutzt ihr KI-Tools bei euch in der Agentur, in der täglichen Arbeit?
Wir schauen uns schon so Themen an wie Synthetic Humans, also KI-basierte Personas. Natürlich, also wir arbeiten mit Figma wie die meisten und wir gehen da das mit, was Figma macht. Gucken uns auch unterschiedliche Anbieter und neue Tools an. Aber wir entwickeln da nicht selber. Wir gucken uns an, was es gibt und gucken, was gerade für uns am meisten Sinn macht. Das meiste ist im Kontext Figma.
Okay. Was würdest du, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, gerade in dem Bereich, sie würden gerne auch anfangen, KI in die Arbeit zu integrieren und eben da auch in der UX weiterzukommen, was wären für dich so die ersten Schritte, die ersten Tipps, um sich an das Thema heranzuwagen?
Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, mit welchen Tools du arbeitest. Wir sind große Fans von Figma. Mhm. Ich finde das ist immer so ein bisschen der KI-Hammer. Du kannst nicht einfach mit dem KI-Hammer überall draufhauen. Du musst dir ganz genau angucken, welchen Arbeitsschritt habe ich hier gerade, welche Helferlein gibt's da und machen die für mich Sinn. Deswegen, manche machen jetzt einfach KI-Budgets auf, aber das macht aus meiner Sicht macht das nicht so viel Sinn. Ich muss wirklich gucken, gibt's was, um effizienter Wireframes zu bauen. Ja, gibt's ein KI-Tool, was hilft, Designsysteme schneller oder effizienter aufzubauen? Es geht ganz oft um Effizienzgewinne, dass Dinge schneller passieren, dass du weniger manuelle Arbeit hast. Aber es gibt nicht das Silver Bullet. Hier mach das KI da in deinen Prozess rein und dann ist alles viel besser. Das musst du dir wirklich angucken. Geht's um Personas bauen? Geht's um Wireframes bauen? Geht's um Designsystem? Geht's darum, Code effizienter oder wiederverwertbarer den ganzen Entwicklungsprozess aufzusetzen? Also da habe ich jetzt nicht die Top 3 Tools oder Tipps.
Ja. Ja, aber ist auf jeden Fall ein Thema, was relevant bleibt und auch die nächsten Monate und Jahre uns begleiten wird und natürlich immer intensiviert wird. Aber dann lass uns mal noch ein bisschen in Best Practices einsteigen, damit natürlich auch alle HörerInnen da tendenziell wirklich Mehrwert aus der Folge auch ziehen können, wie sie eventuell Dinge ansetzen können, umsetzen sollen. Du hast ja mit Kobi schon sehr viele UX-Projekte begleitet. Was sind für dich aus deiner Sicht so die häufigsten Fehler, die Unternehmen bei UX machen und wie können diese vermieden werden?
Also der schlimmste Fehler ist schon mal UX nicht das Gewicht zu geben, was es verdient. Es haben sicherlich ein paar Menschen mitbekommen, den großen Fehler, den Sonos gemacht hat vor einiger Zeit, war auch in den Medien. Sonos hat sich natürlich, also Sonos lebt davon, dass es eine fantastische User Experience ist, das ganze System aufzusetzen, das ganze System über die App zu steuern und dass das möglichst reibungslos funktioniert. Ist dann auch noch schön analog gestaltet. Das ist ein gutes Erlebnis. Jetzt haben die sich dann strategischerweise ein bisschen zu sehr darauf fokussiert, irgendwie neue Hardware rauszubringen, neue Kopfhörer und so weiter und haben darüber so ein bisschen die App vergessen und haben dann halt ein Update gepusht, wo intern alle gesagt haben, Leute, das ist nicht so weit, das funktioniert nicht, aber sie haben es trotzdem dann gepusht und sind dann von über 4 Sternen, glaube ich, auf 1,5 Sterne runtergerauscht, haben, ich weiß nicht, ich habe es nicht genau im Kopf, 20-30% ihres Unternehmenswerts verloren, weil so viele User abgewandert sind, ja, weil sie wirklich die Nutzenden vor den Kopf gestoßen haben. Jetzt hatten sie natürlich tolle neue Hardware-Kopfhörer, aber die Bestandsuser haben gesagt, die App funktioniert nicht mehr, ich kann nicht mehr meinen Lautsprecher steuern, ich kann nichts mehr machen. Ja, es ist nutzlos. Und den Fehler darfst du nicht machen, das zu sagen, naja, die App, das passt schon, ja, wir gucken jetzt mal, was sonst noch so alles geht. Das ist dein Kernprodukt, das da, wo Loyalty stattfindet, da, wo du die User bei der Stange hältst, bei der Marke hältst. Ja. Und das ist ein Beispiel, wie du es nicht machen solltest.
Ja.
Was du auch nicht machen solltest, finde ich, was viele machen, ist zu wenig Fokus auf wirklich nitty-gritty reinzugehen, was braucht der User zu welchem Zeitpunkt, was ist das richtige Feature-Set, wie baue ich die Informationsarchitektur auf, was ist das mentale Modell, also Usability, UX-Themen, ja, das sieht dann alles schön flashy aus und alles ist gemäß dem, was gerade auf Dribbble hyped ist, also Dribbble ist so eine Design-Plattform und man sieht dann immer ganz schön, was da gerade so trendet, bildet sich dann auch relativ schnell in den Produkten ab, die da draußen sind, zumindest die, die sich als sehr designy betrachten. Man unterscheidet in der UX, zumindest wenn man Sarah Diefenbach und Mark Hassenthal folgt, die zwei Ikonen sind in der UX-Forschung, unterscheidet man UX in pragmatische und hedonische Qualität. Und ich muss beides, also Best Practice ist, beides gut zu machen. Pragmatische Qualität heißt, eine App lässt sich einfach reibungslos benutzen, hat die richtigen Features, hat Utility, also ich kann damit den Job erledigen, den ich gerne mit erledigen möchte, nämlich ein Lied auf meiner Sonos starten oder pausieren, was eine Zeit lang nicht mehr ging. Das ist Hygienefaktor, das muss ich gut machen, dafür muss ich die Nutzer extrem gut verstehen. Ja, das ist also User-Centered Design, es gab schon 2012, aber ich erlebe es immer noch, dass Führungskräfte in einem Unternehmen sagen, wir kennen unsere User, ja, in- und auswendig, wir haben mit denen im Sales gesprochen, wir wissen genau, was die brauchen. Das ist nicht der Fall. Also UX-Research ist einer der Faktoren, die dafür sorgen für eine hohe pragmatische Qualität. Und wenn ich das nicht gut mache, kann die App noch so schön gestaltet sein, ja, und noch so designy aussehen und Apple-like und den neuesten Trends folgend. Wenn die Nutzer das Gefühl haben, das sieht zwar schön aus, aber die haben überhaupt nicht verstanden, wie ich ticke, ich finde mich überhaupt nicht zurecht. Ciao. Sind die User raus, fühlen sich nicht respektiert und kommen auch nicht zurück. Also pragmatische Qualität musst du ohnehin gut machen, eine gewisse visuelle, ästhetische Qualität auch. Was, glaube ich, heutzutage den Unterschied dann auch macht, ist die hedonische Qualität. Und das bedeutet kurz gesagt, dass die Nutzer das Gefühl haben, die Nutzenden das Gefühl haben, die Interaktion hat sich gerade richtig angefühlt. Ja. Und dazu muss ich es schaffen, richtig anfühlen, klingt erstmal einfach, ist aber sehr, sehr komplex, weil richtig anfühlen ist im Fall BMW, dass sich die Nutzung der App dynamisch angefühlt hat. Ja. Oder im Fall Volvo, dass sich die ganze Experience nach Sicherheit anfühlt. Und dafür muss ich es schaffen, diese Wertewelt, die Marke in die Experience reinzubacken, weil dann hast du zum einen eine Glaubwürdigkeit, das fühlt sich glaubwürdig an, es fühlt sich auch relevant an, weil ich habe ja mir BMW ausgesucht, weil ich sage, ich bin auch dynamisch und Freude am Fahren. Die Marke ist ja auf mich zugeschnitten als Kunde oder potenzieller Kunde. Deswegen ist das meine Wertewelt. Ich will mich dynamisch fühlen. Deswegen, wenn sich dann die App dynamisch anfühlt und passend zur Absendermarke, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich da aufgehoben fühle und da auch dabei bleibe. Und das ist dann bei einem Familienvater, der eher auf Sicherheit Wert legt und den Volvo fährt, dann muss sich jede Interaktion nach Sicherheit anfühlen. Also diese hedonische Qualität ist aus meiner Sicht das, was in Zukunft den Unterschied machen wird. Immer basierend auf einer sehr hohen pragmatischen Qualität. Ja. Aber gerade in Märkten in Industrien, wo viel Wettbewerb herrscht, ist die hedonische Qualität das, die den Unterschied macht, ja. Und natürlich, je mehr die User das Gefühl haben, ich bin hier verstanden, das fühlt sich richtig an und ich kriege zum richtigen Zeitpunkt die richtige Hilfe, dann bleiben die da, bleiben die bei dir.
Ja, ist natürlich aber auch ein sehr schwieriges Thema, das gut umzusetzen. Das klingt jetzt erstmal logisch, aber das als Brand wirklich umsetzen zu können, das zeigt ja nochmal, dass man wirklich diesen Fokus auf UX auch legen muss, sich damit auseinandersetzen muss und dann aber auch authentisch mit den Company Values oder wofür man stehen möchte verbinden muss und das, um eben überhaupt dieses Gefühl bei den Usern ausdrücken zu können.
Genau.
Bei Kobi, ihr selbst habt ja sogar eine eigene Methode, im Endeffekt die UXI-Methode entwickelt. Willst du da mal kurz noch ein bisschen darauf eingehen, wie kam es dazu, was ist da euer Ansatz?
Das ist im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, weil wir gesagt haben, wir sind alle gute Gestalter, aber wir wollen eben nicht generisch gestalten, weil mit einem generisch gestalteten Produkt kriegst du keine Differenzierung hin. Und das ist ja gerade in Bereichen, wo hoher Wettbewerb herrscht, willst du dich differenzieren. Und die Differenzierung schaffst du ja schon über deine Marke idealerweise und Branding und Marketing. Und da haben wir gesagt, ja, das musst du doch dann auch in deine digitalen Touchpoints reinbacken. Ja, alles andere macht auch gar keinen Sinn. Dann erzählst du was über Markenwert XY im Marketing und deine Touchpoints fühlen sich ganz anders an. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen da eine Methode entwickeln, um sicherzustellen, dass User Experience und Brand Experience eigentlich Hand in Hand gehen, dass sie sich gegenseitig verstärken idealerweise. Und dann forschen wir da seit 12 Jahren, wie das geht, haben uns da bei Neurowissenschaften und Verhaltensökonomie ein paar Sachen abgeschaut. Und das ist halt super spannend, weil erstmal fragst du dich, wie kriege ich sowas Abstraktes wie einen Markenwert in eine Designsprache übertragen? Aber wenn man sich da ein bisschen reingräbt, wir haben ja auch 2 Fachbücher darüber geschrieben, weil es uns eben auch super wichtig ist, dass das Ganze wissenschaftlich fundiert ist, was wir da behaupten, dass das funktioniert. Am Ende geht es darum, das Beispiel Dynamik funktioniert immer gut. Wir gucken, was ist in unserem Kulturkreis das sogenannte Erfahrungswissen für Dynamik? Was hat sich vor allem in den ersten 7 Jahren in den Köpfen der Menschen manifestiert? Was bedeutet Dynamik? Ja, was sind so Assoziationen, mentale Konzepte nennt man das. Und wir haben gelernt, Dinge, die sich schnell bewegen, sind dynamisch. Dinge, die unter Spannung stehen. Ja, so ein Starter im Startblock, da ist jeder Muskel angespannt und der sprintet gleich los. Also Bewegungsunschärfe. Und Dynamik hat aber auch was mit Energiefreisetzen zu tun. Das heißt, Dinge, die glühen, haben wir gelernt, sind zum einen heiß, aber der wird auch Energie freigesetzt, hat auch was mit Dynamik zu tun. Und dann gucken wir, was sind diese mentalen Konzepte? Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt gucken wir, wie können wir das in digitale Design-Codes, wie wir das nennen, übersetzen. Ja, und das ist das einfachste Beispiel. Viele gute Designer machen das schon intuitiv, deswegen sind sie auch gute Designer und Designerinnen, weil sie verstehen, dass sie mit Gestaltung eine Geschichte erzählen und dann auch die richtige Geschichte erzählen. Wir haben im Prinzip nur mit der Methode einen Argumentationsstrang drunter gelegt. Ja, also wir gucken also, was verbinden wir mit Dynamik? Und was sind Gestaltungselemente, die wir nutzen können, um die Dynamik zu kodieren? Und da hast du ganz einfaches Beispiel, kursive Schriften, ja, die fallen so ein bisschen nach vorne, die sind auch schon im Prinzip kurz davor loszurennen. Wir arbeiten mit gespannten Linien, weil etwas, was unter Spannung steht, das hat auch was mit Kraft und Dynamik zu tun. Wir arbeiten mit Bewegungsunschärfe, wir arbeiten mit hohen Kontrasten, also grelle Farbe, diese Energie freisetzen. Und so bauen wir dann Schritt für Schritt so ein Playbook, UXI-Playbook auf, machen diese 3 Schritte einmal durch für jeden Markenwert und können dann nachher sagen, guck mal, hier ist deine Landingpage und hier haben wir quasi oben beim Einstieg haben wir den Wert Freude betont. Wenn es dann weiter runter geht, wollen wir mit Dynamik die Leute dabei halten. Wenn es aber hinten in einen Checkout reingeht, spielen wir mehr den Markenwert Souveränität. Ja, weil ich will nicht im Checkout hinten noch 13 Animationen und lustiges UX-Writing haben. Da brauche ich dann Souveränität, Sicherheit, Checkout. Ich gebe da Geld aus. Und so gehen wir daran. Und dann, das ist eben das Spannende, dann auch nochmal auf dem Zeitstrahl zu gucken, in welcher Interaktion befindet sich der User gerade. Welchen Markenwert kann ich denn da gerade hervorkehren, sozusagen, ja? Und wenn ich das schaffe, noch mit einem hohen Verständnis der Bedürfnisse der Nutzenden, dank Personalisierung, dann schaffe ich einfach ein passendes Erlebnis, wo die Nutzenden sagen, wow, das hat sich gerade richtig, richtig angefühlt und das war gut investierte Zeit.
Sehr, sehr spannende Methode. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall für alle, sich da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen und ein bisschen einzulesen.
Absolut. Und das Schöne ist, wenn du einmal darüber nachgedacht hast, fragst du dich, wie soll ich denn sonst machen?
Ja.
Soll ich den neuesten Trends folgen? Dann habe ich zwar wahrscheinlich ein zeitgemäßes Produkt, aber ein generisches, noch lange keins, das differenziert. Und alles andere als nicht die Marke in die UX reinzupacken, macht keinen Sinn.
Wie du sagst, das klingt natürlich logisch, aber man muss trotzdem sich bewusst sein, sich konkret damit auseinandersetzen, damit man eben nicht in die generische Richtung abtaucht, sondern wirklich sich differenzieren kann. Felix, dann lass uns aber mal noch einen Blick ein bisschen in die Zukunft werfen. Wir wollen unseren HörerInnen ja natürlich auch so ein bisschen den Ausblick auf 2025 bieten und da nochmal konkret werden. Wir haben schon ein paar Punkte wie KI angesprochen. Was sind für dich die wichtigsten UX-Trends für 2025 und worauf sollten sich Unternehmen dementsprechend vorbereiten?
Also das Personalisierungsthema dank KI hatten wir schon gesagt, das wird ein Riesenthema werden. Siehe Perplexity, AI-Shopping, aber auch der transparente Tausch von Daten gegen personalisierte Erlebnisse. Was aber immer noch manche verdrängen, ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was in den Startlöchern steht.
Und wer es noch gar nicht gehört hat, bitte einmal mit beschäftigen, das kommt nächstes Jahr.
Bitte einmal googeln und bitte ganz schnell was machen. Weil ab Juni nächsten Jahres wird es verpflichtend und da wird's, das wird, kann für manche sehr teuer werden. Manche verdrängen es immer noch erfolgreich. Ab da müssen die meisten digitalen Dienstleistungen barrierefrei sein, ja, und für alle Menschen nutzbar sein. Und das ist gut. Ich habe da schon mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ist dann immer das Thema, ja, wird da nicht alles gleich aussehen? Aber digitale Touchpoints barrierefrei zu machen und für alle nutzbar machen, macht einen Touchpoint in der Regel besser. Ja. Und bei barrierefrei denken auch alle gleich immer an, okay, da ist jemand blind oder jemand taub. Aber es gibt so viele temporäre Einschränkungen. Ja, die Mutter, die halt ein kleines Kind hat und den ganzen Tag nur eine Hand benutzen kann, das ist auch schon ein Barrierefreiheitsthema. Und ja, wir sind der Ansicht, das hat eher einen positiven Impact. Es hebt nochmal die Zugänglichkeit für alle auf ein neues Niveau. Müssen wir aber alle auf dem Schirm haben. Einmal ein Audit machen, einmal gucken, wo stehe ich, was muss ich verändern. Das können kleine Tweaks sein, manchmal muss man größer aufräumen. Aber es ist allerhöchste Eisenbahn, wer das jetzt noch nicht auf der Agenda hat, das auf die Agenda zu packen. Weil es ist nicht nur eine Pflicht, es ist auch eine gute Sache.
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es wird kommen, es ist nichts, was eventuell irgendwann relevant wird, sondern es wird konkret nächstes Jahr relevant.
Ja, das ist exakt. Wie dieses Internet, das geht nicht weg.
Aber daher, jetzt ist noch der Punkt, beschäftigt euch damit und bereitet euch vor, dass das natürlich nicht auf die Füße fällt.
Sonst wird es teuer.
Das absolut. Super. Felix, ich würde gerne zum Abschluss einmal mit dir auch noch in unser kleines Newcom-Format reingehen. Ich habe es dir schon angeteasert anhand unserer Company Values, Be Real, Be Bold, Be Visionary, dich einmal noch ausquetschen, was für dich deine Newcom-Momente sind. Von daher lass uns da gerne mit der ersten Frage direkt reinstarten. Was ist für dich dein Be Real-Moment in deiner Karriere?
Also Be Real, ich versuche immer real zu sein, als Führungskraft und auch offen mit meinen Schwächen und Schwächen umzugehen. Und ein Be Real-Moment war für mich, das war einer der härtesten Momente meiner Karriere, war jetzt in Q1. Da hatten wir schon einige schlechte Monate hintereinander und mussten dann die Entscheidung fällen, uns von einigen Mitarbeitenden zu trennen. Und das noch relativ kurzfristig, das war sehr, sehr, sehr emotional auffühlend. Was wir aber, glaube ich, geschafft haben, dem Team zu zeigen, wie hart uns das auch wirklich getroffen hat, ja, dass wir da nicht irgendwie abgebrühte Manager sind und dass uns jede einzelne Person, von der wir uns da trennen mussten, dass uns das wehgetan hat. Und da waren wir in der Kommunikation, oder ich bleib mal bei mir, ist ja mein Be Real Moment. Ich glaube, die Menschen haben bei Kobe gespürt, wie mir das an die Substanz gegangen ist. Und habe da auch nicht versucht, irgendwie besonders cool zu sein, sondern bin da offen mit meinen Gefühlen umgegangen. Das war auch sehr sichtbar. Und ich glaube, das war wichtig fürs Team zu sehen, wie das uns das wirklich mitnimmt. Ja, dass wir das nicht hart abmanagen, weil es sein muss, sondern dass es für uns sehr, sehr schwer war.
Ja. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber,
ja.
Ich glaube, da ist einfach sehr wichtig, dann, wie du gesagt hast, authentisch und auch mit einer guten Kommunikation das klar rüberdrücken und nicht einfach abzumanagen und in dem Sinn abzuhacken. Dann lass uns zum zweiten Moment kommen. Was war dein Be Bold-Moment?
Mein Be Bold-Moment war sicherlich, Kobe mitzugründen. Ich beschreibe mich selbst nicht als den Gründertypen. Ja, ich bin eher sicherheitsorientiert, risikoscheu ein bisschen. Und ich kam aber damals in der Agentur, wo wir alle zusammengearbeitet haben, war ich zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet sind, war ich sehr frustriert mit wie mein aktueller Job gelaufen ist und habe mich selbst komplett in Frage gestellt. Und dann haben die anderen drei mich gefragt, Felix, wir brauchen noch einen, der drei gerade Sätze auf Deutsch schreiben kann und ein paar Projekte abmanagen und vielleicht auf die Finanzen gucken. Du hast doch hier mal diese Projektmanagement-Schulung gemacht. Lass uns das zusammen machen. Und wäre ich zu dem Zeitpunkt happy in meinem Job gewesen, hätte ich es abgelehnt. Aber da habe ich gesagt, fuck it. Ich mache das jetzt vor allem mit den drei Jungs, kann ich mir vorstellen. Und das war für mich persönlich ein sehr bolder Move. Ich hätte sowas alleine niemals gemacht. und hätte auch nicht so eine Initiative ergriffen. Deswegen bin ich den Jungs sehr, sehr dankbar, dass sie mich gefragt haben zum richtigen Zeitpunkt. Das war eine personalisierte Experience. Die wussten genau, wann sie mich fragen müssen. Und ich bin mir selbst auch dankbar, dass ich damals diesen für mich bolden Schritt gemacht habe.
Sprung ins kalte Wasser, aber ist ja absolut gut gegangen. 12 Jahre später seid ihr immer noch unterwegs. Sehr cool. Ja. Und dann als letztes, groß gedacht, was war dein B-Visionary-Moment?
Auch, hat auch mit der Kobi-Gründung zu tun und damals schon hardcore auf das Thema Brand-Driven UX zu setzen. Wir waren eh schon mit dem Thema UX sehr früh dran. Und es ist auch immer noch unser Anspruch bei Kobi, vorne zu sein. Ja, State of the Art zu sein und den Partnern, mit denen wir arbeiten, den Kunden, mit denen wir arbeiten, einen Einblick zu geben in den Hot Shit, ja, wie man es halt heute macht. Und das haben wir eigentlich seit Tag 1 verfolgt und seit Tag 1 dann wirklich auch richtig viel Zeit zu investieren. Wir haben mit Unis kooperiert, wir haben 2 Fachbücher geschrieben. Ja, wenn du das in die interne Zeit aufschreiben würdest und das in externe Stunden, Tagessätze umrechnen, würde mir schwindelig, wenn ich es wüsste. Aber wir haben von Anfang an gewusst, wir wollen, das wird so sein. Das wird, User Experience ist eine persönliche Verbindung von mir, von dem User zu einem Unternehmen. Und das müssen wir so gestalten, dass es sich eben richtig anfühlt. Und da waren wir mit dem Brand-Driven UX, waren wir schon 2012 viel zu früh. Ja. Mhm. Ein paar Kunden konnten wir schon immer wieder dafür begeistern. Und es war aber eher so, waren die Design Departments oder das Marketing und Branding, was das cool fanden. Heute kommt es auf dem C-Level an, dass du eigentlich gar nicht anders arbeiten kannst als das. Und das war auf jeden Fall, da waren wir schon visionary unterwegs und versuchen aber diesen Anspruch auch jeden Tag weiterzuhalten.
Perfektes Schlusswort. Damit sind wir auch am Ende angekommen. Felix, vielen Dank dir für den Podcast. Wirklich super spannende Insights. Da kann man definitiv den einen oder anderen Punkt für sich mit rausnehmen. Von daher vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, die Folge mit uns aufzunehmen.
Absolut.
Sehr schön.
Ich danke dir.
Das freut mich sehr. Und natürlich an alle HörerInnen, wenn euch der Podcast gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, damit ihr die nächsten Folgen auch mitbekommt. Und schaut doch auch gerne mal auf unseren Socials vorbei. Da gibt es auch regelmäßig Updates. Und natürlich gibt es auch noch unser E-Book, in dem ihr gerade die aktuellen Trends, über die wir sprechen, nachlesen könnt. Auch gerade zu dem Thema UX, was Felix hier im Podcast uns schon mitgegeben hat, findet ihr auch im E-Book. Der Link dazu in den Shownotes. An der Stelle dann danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Der Newcom-Podcast. Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.